Nemesis dans ta rue, Nemesis in deiner Straße. Also dieser Slogan, der klingt wie eine Ansage. Wir sind hier, will man damit sagen, wir werden gesehen. Nemesis nennt sich das Kollektiv, das bei Demonstrationen in Frankreich ziemlich lautstark auftritt und dessen Mitglieder sich selbst als rechte Feministinnen bezeichnen. Und der Name ist hier Programm. In der griechischen Mythologie steht Nemesis ja für Vergeltung und gerechten Zorn. Und zornig sind auch die jungen Frauen, die sich hier engagieren.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalka. Hi. Ja, dass Frauen an der Spitze rechtsradikaler Bewegungen und Parteien stehen, das ist ja längst keine Besonderheit mehr. Man denke jetzt nur an Giorgia Meloni zum Beispiel in Italien oder auch Marine Le Pen in Frankreich. Aber auch das Thema Frauenrechte überlassen rechte Bewegungen längst nicht mehr ihren politischen Gegnern. Im Gegenteil, sie sprechen selbst vom Feminismus, verstehen darunter dann allerdings etwas anderes als viele progressive Bewegungen. Unsere Autorin Clara Hellner hat dazu am Beispiel Nemesis in Frankreich recherchiert.
Es ist der 8. März 2025 in Paris. Am Place de la République werden letzte feministische Sprüche auf Pappschilder gekritzelt. Die Trommlerinnen bringen sich in Stellung für den Demozug. Keinen halben Kilometer entfernt schirmt die Polizei mit Kastenwegen einen Park ab. Etwa 100 Menschen sind hier versammelt. Junge Frauen in Karo-Röcken und Leinenhosen, Männer in Anzügen und schwarzen Anoraks. Sie umringen 8 Frauen, die auf Sitzfläche und Lehne einer Parkbank sitzen. Den Rücken ballettgerade, die Lippen und Augen dezent geschminkt, heißt es für die Sprecherin von Nemesis, warten. Die Polizei fürchtet Auseinandersetzungen mit dem linken Demozug. Erst wenn dieser schon weit genug vorangekommen ist, wollen sie Nemesis mit ihrem eigenen Protestmarsch losziehen lassen. Make Feminism Great Again steht auf den blauen Buttons, den die Sprecherinnen an Blusen und Cardigans tragen.
Wir sind Alice et Melissa, beide Sprecherinnen von Nemesis. Wir sind aus Nantes. Heute ist der Tag der Frauenrechte. Und für uns ist das eine Gelegenheit, für unsere Sache zu kämpfen. Nämlich dafür zu sorgen, dass Frauen in Sicherheit und in Frieden in Frankreich leben können, was heutzutage absolut nicht der Fall ist. Frauen werden belästigt, viele werden vergewaltigt, sogar getötet, zu jeder Tageszeit, auch sehr junge Mädchen.
Erst 3 Stunden nach dem angemeldeten Start dürfen die Frauen losgehen. Alice Cordier, die Chefin von Nemesis, gibt ihren Mitstreiterinnen durchs Megafon Instruktionen. Keine Eigeninitiative, den Anweisungen der Polizei folgen. Manche Frauen ziehen Seidenschals und Atemschutzmasken über Nase und Mund und richten ihre Cat-Eye-Sonnenbrillen, um nicht erkannt zu werden. In geordneten Reihen, langsamen Schrittes, zieht der Block los. Die Frauen halten ihre Schilder in die Höhe, schwenken Frankreich-Flaggen. Eingerahmt wird der Demozug von Polizisteneinheiten in Vollmontur. Wir sind keine Grenzen, die man verletzen darf, rufen die Frauen. Ein Wortspiel, denn verletzen kann man auf Französisch mit demselben Wort wie vergewaltigen übersetzen. Das 2019 gegründete Kollektiv ist eine der ersten rechtsextremen Frauengruppen, die sich selbst als feministisch bezeichnen und gezielt mit Symbolen und Codes spielen. In ihren Aktionen mischen sie sich bisweilen auch inkognito unter Demonstrationen gegen sexuelle Gewalt. Mit Schildern, auf denen unstrittige Aussagen zu lesen sind, etwa eine von 2 Frauen in Frankreich hat schon sexuelle Gewalt erlebt. Erst inmitten der Menschenmengen enthüllen sie dann andere Botschaften wie die ausländischen Vergewaltiger sind immer noch da. Die französische Journalistin Léana Lestra hat ein Buch geschrieben, in dem sie die Hintergründe der rechtsextremen Frauengruppen darlegt. Sie sagt, Nemesis hat eine strategische Funktion. Die Gruppe dient als Ausbildungsort für den weiblichen Nachwuchs des rechtsextremen Milieus.
Nemesis a été formé, subventionné, encouragé et vraiment monté comme une start-up.
Nemesis wurde von der extremen Rechten ausgebildet, subventioniert, gefördert und regelrecht wie ein Start-up aufgebaut. Sie werden zum Beispiel vom Milliardär Edouard Sterin durch das Projekt Pericles finanziert und von einem anderen Milliardär namens Bolloré in seinen Medien bekannt gemacht. Die Gruppe dient als Schule der politischen Bildung für Frauen, die sich anschließend auf die Wahllisten der Rassemblement National setzen lassen können. Es gibt in Frankreich Quoten, genauso viele Frauen wie Männer aufstellen zu müssen. Die rechtsextremen Parteien haben jedoch einen enormen Rückstand.
Danke an die Polizei, rufen die Frauen. Bei Demonstrationen und Aktionen wird Nemesis stets auch von eigener Security begleitet. Obwohl sie oft vermummt sind, werden unter ihnen immer wieder Neonazis und Mitglieder der Identitären identifiziert. Die Präsidentin der Gruppe, Alice Cordier, posiert auf öffentlich gewordenen Fotos mit Maschinengewehren oder macht darauf Neonazi-Handzeichen. Und doch funktioniert das Stereotyp der friedlichen, gewaltlosen Frau. Die BBC beispielsweise interviewte eine der Nemesis-Sprecherinnen zum Fall von Gisèle Pelicot als feministische Stimme aus Frankreich. Eine Art Pinkwashing im Namen der Frauenrechte werden nationalistische und migrationsfeindliche Positionen salonfähig. Die Londoner Soziologin Sarah Farris bezeichnet diese Haltung als Febo-Nationalismus. Wer sind die Frauen dahinter?
Eines Tages bin ich auf Instagram auf den Account von Nemesis gestoßen. Ich wurde sexuell belästigt. Nemesis war das einzige Kollektiv, bei dem ich mir dachte, sie sprechen genau das Problem an, das ich selbst erlebt habe, ohne dabei ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ich habe mich damals weder als links noch als rechts gesehen. Ich wusste, dass ich zur Rechten tendiere, aber ich hatte sie noch nie gewählt. Das schien mir sehr entfernt.
Einige Wochen nach dem Weltfrauentag sitzt Anaïs Maréchal in einem belebten Pariser Café. Sie trägt Trenchcoat und Bluse, die dunklen langen Haare in Wellen gelegt. Maréchal lebt in einem Vorort von Paris, hat einen Abschluss in Personalmanagement und ist Übersetzerin. Sie ist die Schwägerin der rechtsextremen Politikerin Marion Maréchal und entspricht dem, was die Soziologin Magali de la Soda als typisches Profil rechtsextremer Aktivistinnen definiert. Bürgerlich, weiß, aufgewachsen in der Stadt, gebildet und nach Macht und Karriere strebend. Inzwischen ist Anaïs Maréchal bei einem als rechtsextrem geltenden Medium angestellt. Im Café sitzt sie in ihrer Position als Nemesis-Sprecherin. 5 Sprecherinnen gibt es insgesamt. Sie werden aus Spendengeldern bezahlt. Woher die stammen, sagt die Gruppe nicht. Wenn man sie fragt, warum sie sich bei Nemesis engagiert, erzählt Maréchal von einem sexuellen Übergriff, den sie vor über 10 Jahren während ihrer Au-pair-Zeit in London erlebt hat.
Es war ein Samstagabend. Ich war mit ein paar Freundinnen essen. Um 1:30 Uhr morgens nahm ich die U-Bahn. Um zu mir nach Hause zu kommen, hatte ich beim Aussteigen die Wahl, entweder gehe ich durch den Tunnel oder ich mache einen Umweg. Als ich in der Mitte dieses Tunnels ankam, wurde mir klar, dass auf der anderen Seite am Ausgang Leute sind. Zuerst sah ich 2 Schatten. Ich wurde nervös. Ich kam auf ihre Höhe und tatsächlich trat ein weiterer Mann hervor. Sie umzingelten mich. Ich versuchte vorbeizukommen, aber sie hielten mich fest.
Anaïs Maréchal erzählt diese Geschichte wortgleich auch auf Nemesis Instagram-Kanal und immer wieder in Interviews. Es sei ein Franzose gewesen, der sie im letzten Moment rettete. Auf dem Kommissariat am nächsten Tag habe sich der englische Polizist geweigert, ihre Beschreibung der Männer als pakistanischer Herkunft aufzunehmen. Sie sagt, sie habe sich danach niemandem mehr anvertraut, jede U-Bahn-Station gemieden und erst 10 Jahre später bei Nemesis Hilfe gefunden.
Als ich zu Nemesis gestoßen bin, hatte ich dieses Trauma natürlich noch im Kopf. Was mir sehr geholfen hat, darüber sprechen zu können, waren die anderen Frauen. Ich habe die Videos des Kollektivs gesehen, in denen sie sagen, ich wurde sexuell missbraucht, ich bin traumatisiert. Ich dachte mir, wenn sie sich das getraut haben, kann ich das auch. Und ich habe mir gesagt, dass es mir persönlich helfen wird, darüber zu sprechen, aber auch anderen Frauen.
In vielen der Nachrichten, die Mädchen und junge Frauen an Nemesis adressieren, würden diese sexuelle Übergriffe schildern, erzählt Anaïs Maréchal. Nemesis würde dann zuhören, helfen, aus einer gewalttätigen Beziehung zu kommen, eine neue Wohnung zu finden, die Kraft aufzubauen, zur Polizei zu gehen. Studien zeigen, dass es europaweit an Hilfsangeboten fehlt und die Gesetzgebung vielerorts lückenhaft ist. Eine von 20 Frauen in Europa erlebt in ihrem Leben eine Vergewaltigung und nur ein geringer Prozentsatz dieser Fälle landet vor Gericht. Viele Frauen fühlen sich isoliert und alleingelassen. Lois Sharing, britische Journalistin, hat monatelang im Internet in rechtsextremen Gruppen recherchiert und ein Buch darüber geschrieben, wie diese die Frauen an sich binden. Sharing sieht in Geschichten wie der von Anaïs Maréchal ein Muster.
For women, there is this really deep and real fear around sexual violence and sexual trauma.
Viele Frauen haben eine tiefe Angst vor sexueller Gewalt, haben sie schon am eigenen Körper erlebt. Rechtsextreme Gruppen nutzen das aus, indem sie ein Narrativ anbieten. Wir werden dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert. Der Haken ist, ihr müsst brave Ehefrauen und Mütter sein und wir werden euch vor fremden Männern beschützen.
Au milieu d'après-midi, ce 28 août 2023, alors que la victime effectuait son jogging quotidien le long du Réran.
Auf Instagram berichtet Nemesis zwar auch über stark mediatisierte Gerichtsprozesse, wie etwa den von Gisèle Pelicot. Doch bei den meisten auf ihrem Kanal thematisierten Fällen handelt es sich um sexuelle Übergriffe durch Männer, die einen Migrationshintergrund haben. 2025 machte beispielsweise die Vergewaltigung zweier Frauen in Paris durch einen abschiebepflichtigen Zentralafrikaner Schlagzeilen. Eines der beiden Opfer wehrte sich gegen die Politisierung ihres Falls durch Rechtsextreme. Sie kritisierte aber auch, die Linke habe zu ihrem Fall geschwiegen. Solche Brüche in der feministischen Bewegung nutzt Nemesis. Sie interviewen Betroffene etwa direkt vom Gerichtsgebäude. Und wenn sie dann ihre Forderungen laut machen, in ihren Demosprüchen oder so wie hier am Rande der Demonstration, steht das Thema Immigration immer im Vordergrund.
Zunächst einmal wollen wir das Ende der Masseneinwanderung, denn sie ist heute in Frankreich der Hauptgrund für die Unsicherheit, insbesondere für Frauen. Wir fordern auch die Durchsetzung der Abschiebebescheide, denn heute wird die Mehrheit dieser Bescheide nicht durchgesetzt. Und wir fordern zudem eine strengere Justiz im Umgang mit Gewalt gegen Frauen.
So lenken rechtsextreme Gruppen davon ab, dass der größte gemeinsame Nenner der Täter von sexueller Gewalt darin besteht, dass sie Männer sind. Sie sagen, es sind nicht Männer insgesamt, sondern migrantische Männer, schwarze Männer, arabische Männer. Weiße Männer machen das nicht.
In einem Interview behauptet die Nemesis-Präsidentin Alice Cordier, ihre Großmutter habe ja noch Miniröcke tragen können, ohne Sprüche zu bekommen. Frauenrechte werden so zu einer Art europäischem Kulturgut umgedeutet, sagt Schering. Gleichberechtigung wird zu etwas, für das in Europa angeblich niemand kämpfen müsse. Etwas, das nur durch Einwanderung bedroht sei. Dabei zeigen Zahlen das Gegenteil. Im Durchschnitt verdienen Frauen europaweit noch immer ein Zehntel weniger als Männer. Nur ein Drittel der Abgeordneten in den nationalen Parlamenten ist eine Frau. Und Frauen verbringen im Schnitt doppelt so viele Stunden mit Haushalt und Kinderbetreuung wie Männer. Zieht es aus, ruft die Menschenmenge hier bei einer islamfeindlichen Kundgebung in London. Drei der Sprecherinnen von Nemesis sind als Ehrengäste in die englische Hauptstadt eingeladen. Auf der Bühne entledigen sie sich eines Kneecaps. Hervorkommt ein Minirock, eine Show, eine symbolische Geste. Die Menge johlt. Nemesis ist zwar eine verhältnismäßig kleine Gruppe, spricht selbst von über 300 Mitgliedern. Doch die Gruppe ist in Europa vernetzt. Etwa mit dem Schweizer Ableger von Nemesis oder der deutschen Gruppe Lucreta, geführt von der Tochter einer AfD-Abgeordneten. Dazu kommen die Wählerinnen. 2023 verortete sich jede fünfte Frau unter 30 Jahren in Europa am rechten Rand. Und das, obwohl rechtsextreme Aktivisten und Politiker regelmäßig sexuelle Gewalt verharmlosen. Die französische Journalistin Léana Lestra hat diese Diskrepanz untersucht.
Pour elle, il n'y a pas de paradoxe, parce que dans l'idée de Némésis et à l'extrême droite, le corps des femmes blanches de bonne famille, entre guillemets, appartient.
Für sie gibt es da keinen Widerspruch, denn nach der Vorstellung von Némésis und der extremen Rechten gehört der Körper weißer Frauen aus, in Anführungszeichen, gutem Hause, den weißen Männern aus gutem Hause. Dass die Frauen der extremen Rechten sich von sexistischen Äußerungen wie von Donald Trump zum Beispiel nicht betroffen fühlen, erklären Forscherinnen so. Im Empfinden dieser Frauen spricht er nicht über sie, sondern über die schlechten Frauen. Dahinter steckt die Dichotomie zwischen der Mutter und der Hure, der anständigen Frau und der Frau von schlechtem Ruf. Trump spricht für sie nur von Letzteren. Sie fühlen sich nicht angesprochen, weil sie alles richtig machen und dem Muster konventioneller Weiblichkeit entsprechen.
Was Politikerinnen angeht, mag ich Marion Maréchal. Ich mag auch Sarah Knerfo. Solange sie eine konservative Einstellung haben und sich für die Nation einsetzen, finde ich das gut. Denn ich habe den Eindruck, dass sich die Frauen der Linken ein wenig verlieren, wenn man sieht, dass sie sich stark für den Islam einsetzen oder die LGBTQ-Bewegung verteidigen. Für mich ist das nicht vereinbar.
Rechtsextreme Frauen, allen voran Marine Le Pen, treten dominant auf, zeigen sich durchsetzungsstark und unabhängig. Damit widersprechen sie eigentlich dem rechtskonservativen Bild der traditionellen Hausfrau. Doch ihre Parteien akzeptieren Frauen in Machtpositionen, weil sie ihnen rhetorisch nutzen. Als Beweis ihrer Modernität, als Attest dafür, dass die extreme Rechte nicht frauenfeindlich ist. Außerdem brechen diese Frauen nicht grundsätzlich mit den traditionellen Geschlechterrollen. Gerade die Italienerin Giorgia Meloni nutzt für ihr Image die Metapher der Mutter der Nation. Frauen dürfen an die Spitze, um für das Land einzustehen, solange sie das klassische Familienmodell nicht hinterfragen.
Es stimmt, dass wir im Gegensatz zu den Feministinnen der Linken gerne feminin sind, uns gerne schminken, uns gerne schick anziehen. Wir versuchen darauf zu achten. Wir sind feminin und feministisch. Bei extrem linken Feministinnen denke ich oft, naja, jede wie sie will. Mich persönlich stört es nicht, dass sich Mädchen überall piercen lassen. Ich habe zum Beispiel Tattoos und das ist überhaupt kein Kriterium. Es ist nur so, schön zu sein bedeutet für mich, eine Frau zu sein. Eine Frau muss sich pflegen. Lange Haare zum Beispiel, das finde ich hübsch, das ist sehr weiblich.
Während des Interviews in Paris breitet Anaïs Maréchal routiniert das Narrativ der Gruppe aus. Sie spricht von Gesetzesentwürfen, für die Nemesis eintrete, zur Krankschreibung bei Endometriose etwa oder zur Einführung von Tests auf sexuell übertragbare Krankheiten für Täter. Doch wenn es etwa um Abtreibungsrechte geht, erklärt Maréchal, das Kollektiv beziehe keine Position. Und zu wichtigen Fragen der Gleichberechtigung, wie etwa der Vereinbarung von Familie und Karriere, äußert sich die Gruppe kaum. Maréchal sagt nur, jede Frau solle machen, was sie wolle, Hausfrau oder Businessgirl sein. Die Journalistin Liana Lestra meint, feministische Gruppen wären hier durchaus in der Pflicht, dem etwas entgegenzusetzen.
Es gibt viel Nachholbedarf, alle Frauen einzubeziehen, gerade diejenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen.
Ihren Instagram-Kanal flutet die Gruppe derweil mit Videos von Aktionen, wie sie eine Konferenz von Jean-Luc Mélenchon, dem Präsidenten der linken Partei La France Insoumise, mit Sprechchören stören. Oder wie sie während eines Straßenkarnevals Schilder hochhalten mit dem Slogan »Befreit uns von der Immigration«. Bei der jährlichen Demonstration am Weltfrauentag in Paris läuft die Gruppe aber inzwischen nicht mehr mit. Gewerkschaften und Vereine hatten gefordert, die Teilnahme von Nemesis zu untersagen. Das Innenministerium verkündete schließlich, die Gruppe werde eine eigene Veranstaltung fernab der Demonstration organisieren. Politisch isoliert ist die Gruppe dennoch nicht. Als die Nemesis-Präsidentin Alice Cordier den französischen Innenminister während einer Pressekonferenz ansprach und die Auflösung einer linken Organisation forderte, antwortete der, er sei ihrer Sache sehr verbunden. In den vergangenen Wochen zeigte sich Nemesis außerdem bei Protesten gegen das systematische Versagen der Autoritäten beim Mord einer Elfjährigen. An den Kundgebungen, die Aufklärung fordern, nahm Nemesis in mehreren Städten ungestört teil. Die eigentliche Gefahr der rechtsextremen Frauengruppe liegt womöglich nicht in ihrer Größe, sondern darin, dass die Gruppe reale Erfahrungen und Ängste vieler Frauen in eine politische Erzählung übersetzt, die über ihr eigenes Milieu hinauswirkt.
Die Frauen bei Nemesis sehen in erster Linie also Migration und kulturelle Vielfalt als Bedrohung für Frankreich. Und auf der anderen Seite des politischen Spektrums steht dann die radikale Linke um Jean-Luc Mélenchon, die bewusst auf ein anderes Frankreich setzt, viel jünger, vielfältiger und auch geprägt von Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Symbolisch für dieses Frankreich steht Saint-Denis bei Paris, die Stadt der französischen Königsgräber und heute schon eine der vielfältigsten Städte des Landes. Hier hat Jean-Luc Mélenchon von La France Insoumise letzte Woche seinen Wahlkampf ums Präsidentenamt begonnen, bei der auch unser Korrespondent Stefan Detjen mit dabei war. Hallo Stefan.
Hallo Katja.
Jean-Luc Mélenchon von La France Insoumise hat ja eine sehr andere Vision von Frankreich als zum Beispiel die Frauen, die sich bei Nemesis engagieren. Welche Vorstellungen prallen denn hier aufeinander von dem, was Frankreich künftig sein soll?
Ja, das sind wirklich genau die entgegengesetzten Konzepte. Wir haben in Frankreich einerseits diese konservative, die rechtskonservative Bewegung, auch unter jungen Leuten sehr erfolgreich, die Wiedergewinnung einer verloren gehenden oder einer verloren gegangenen nationalen kulturellen Identität fordert, bis hin zum Begriff der Rückeroberung, la reconquête. Das ist die Forderung des ganz rechten Politikers Éric Zemmour, der das mit den Vorstellungen vom Grand Remplacement, also dem Bevölkerungsaustausch, verbindet. Und dagegen stellt dann diese ganz linke Partei La France Insoumise die Vorstellung einer Nouvelle France, eines neuen Frankreichs. Da geht es also gar nicht mehr darum zu sagen, wir retten noch irgendwas, sondern es ist die These, dieses Frankreich ist jetzt ein anderes Frankreich. Und das ist eben das Frankreich, das von Migrantinnen und Migranten mit aufgebaut und geprägt worden ist. Und dass wir an solchen Orten, in solchen Vorstädten, ganz besonders wie in Saint-Denis, in einer besonders verdichteten Form vor Augen geführt bekommen.
In Saint-Denis, das ist ja ein Vorort, wo inzwischen auch ein Bürgermeister mit eigener Migrationsgeschichte regiert. Was macht denn diese Stadt politisch für Mélenchon besonders interessant?
Ja, das ist eine der Städte, wo die La France Insoumise bei den Kommunalwahlen in Frankreich im März große Städte erobert hat. Also Saint-Denis, das ist die zweitgrößte Stadt nach Paris im Großraum von Paris, gut 150.000 Einwohner. Und da ist jetzt ein Mann namens Bali Bagayoko, ein 52-jähriger Sohn von Einwanderern aus Mali, der Bürgermeister dieser Stadt. Und kurz nach seinem fulminanten Wahlsieg, gleich in der ersten Runde der Kommunalwahlen, ist er massiv und unverhohlen rassistisch angegriffen worden von Politikerinnen und Politikern der Rechten, aber besonders auch in den ganz rechten Medien des Bolloré-Konzerns. Das hat zu einer Woge des Protests geführt, nicht nur in der Linken. Auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat das scharf zurückgewiesen und es gab schon damals große Solidaritätskundgebungen für diesen Bali Bagayoko gegen den rechten Rassismus. Und von daher ist Saint-Denis jetzt da nochmal in einer ganz besonderen Weise zu einer Symbolstadt geworden. Und bei dem Wahlkampfauftakt von Jean-Luc Mélenchon am vergangenen Wochenende konnte ich das da sehen, wie der Bali Bakayoko, als der auf den Balkon seines Rathauses gekommen ist, wie er da von der großen Menge von mehr als 20.000 Menschen begeistert, bejubelt und gefeiert worden ist.
Und die Wählergruppen, auf die Mélenchon zumindest in Saint-Denis setzen kann, sind das auch die Wählergruppen, auf die er setzt bei seinem angepeilten Weg ins Präsidentenamt? Oder wen versucht er sonst noch anzusprechen und mit ins Boot zu holen?
Ja, Mélenchon setzt darauf auf eine linke Mobilisierung im Land und dass Teile der, nennen wir es moderaten Linken, sich hinter ihn stellen, das spaltet zum Beispiel zurzeit die französischen Grünen, die ECOs. Da gibt es einen Teil, da gibt es einige, die sagen, wir haben eigentlich nur mit der Konsequenz und auch der Radikalität, auch der Dynamik, die hinter dieser Mélenchon-Bewegung steht, haben wir eine Chance, einen drohenden Wahlsieg der extremen Rechten des Rassemblement National zu verhindern. Und die rufen deshalb dazu auf, sich dem anzuschließen. Dahin greift er aus, muss er auch aufgreifen, Jean-Luc Mélenchon. Er hat dann hinter sich einen Teil der klassischen alten Linken, ehemalige Kommunisten, die in seine Bewegung gekommen sind, linke Sozialisten. Er ist ja selber lange unter Mitterrand bei der Sozialistischen Partei gewesen, war in seiner Jugend ein internationalistischer Trotzkist, hat sich dann von den Sozialisten abgespalten, als die in die Mitte gewandert sind. Und dann adressiert er natürlich eine Gruppe von Menschen, die bisher gar nicht zu Wahlen gegangen sind. Und die finden sich in diesen Vorstädten, in den Banlieues. Das sind Migrantinnen und Migranten, die wenig umworben worden sind, die wenig gesehen worden sind und die sich auch wenig mit der französischen Politik identifiziert haben. Und denen macht er ein ganz eindeutiges Angebot mit dieser These, ihr verkörpert das neue Frankreich. Auch indem er Themen anspricht, wie kein anderer, die ganz besonders im migrantisch-islamisch geprägten Frankreich mobilisieren. Das ist die Frage der Laizität. Und dann ist das auch das Thema Gaza und wird für diese Konsequenz, mit der er dieses Thema so wie kein anderer anspricht in Frankreich, gerade in dieser Community, in dieser Szenerie gefeiert. Und die Rechnung von ihm sagt, da liegt ein Wählerpotenzial, dass es ihm gelingt, nicht nur in die zweite Runde zunächst mal der Präsidentschaftswahl zu kommen, als wahrscheinlich dann zweitstärkste Kraft nach dem rechten Rassemblement National, sondern dort ein Potenzial für die Präsidentschaftswahl auch in der zweiten Runde zu heben, dass es ihm, so ist seine Rechnung, dann erlauben könnte, Präsident Frankreichs zu werden.
Wenn man jetzt auf das Frankreich von heute blickt, welche dieser beiden Erzählungen, also die Erzählung vom vielfältigen Frankreich oder die des stärker nationalen und auch kulturell abgegrenzten Frankreichs, welche hat denn gerade die größere Strahlkraft im Land und gibt es da auch noch Platz für vielleicht etwas weniger polarisierte Erzählungen?
Ja, das ist die Frage, die geklärt werden muss und das wird die entscheidende Frage sein für den Ausgang der Präsidentschaftswahl in etwas weniger als einem Jahr. Wir sehen die sehr starke Rechte, der Rassemblement National mit seinen identitären Thesen, mit seinen kulturalistischen, nationalkulturalistischen Thesen ist im Augenblick die stärkste politische Kraft. Dann ist da aber diese starke Linke von Jean-Luc Mélenchon, der jetzt den vierten Anlauf auf die Präsidentschaft unternimmt. Und in jedem dieser Anläufe ist er bisher stärker geworden. Bei der letzten Präsidentschaftswahl lag er nur um 1,2 Prozentpunkte hinter Marine Le Pen damals als drittstärkster im Ausgang. 400.000 Stimmen haben ihn davon getrennt, schon damals in die Stichwahl gegen Emmanuel Macron zu kommen. Und insofern haben wir es da mit einer sehr dynamischen Bewegung zu tun. Das habe ich auch bei verschiedenen Veranstaltungen der France Insoumise gesehen. Da ist also wirklich eine sehr, sehr starke Energie im Raum. Insofern ist das ein Rennen, das sehr offen ist. Und die Frage, ob da in der Mitte sich eine Kraft findet, die die Leerstelle von Macron ersetzen kann, die ist vollkommen offen. Wir sehen im Augenblick, seine Amtszeit geht zu Ende und das, was mal seine Partei gewesen ist, ist schon zersplittert in verschiedene Parteien. Da gibt es jetzt verschiedene Akteure im politischen Zentrum, in der Mitte, die Ambitionen auf die Präsidentschaft haben. Und ob die sich so zusammenfinden, dass da nochmal eine Figur ist, auf die sie sich verständigen können und daraus dann eine politische Kraft erwächst, die diesen starken, extrem rechten und radikal linken Kräften eine Kraft des Zentrums entgegensetzen kann, das wage ich im Moment nicht vorherzusagen.
Sagt unser Korrespondent in Frankreich, Stefan Detjen. Vielen Dank.
Gerne.
Ob und wie sich das politische Feld in Frankreich neu sortiert, das wird uns jetzt also auf jeden Fall noch mindestens ein ganzes Jahr beschäftigen. Die WM, die Fußball-WM, die wird dann in jedem Fall schon Geschichte sein. Jetzt aber läuft sie noch und ganz frisch sind auch die Eindrücke vielleicht noch vom Spiel Deutschland gegen den Underdog Curaçao. Und das nehme ich jetzt nochmal zum Anlass, euch unsere letzte Weltzeitfolge nochmal ans Herz zu legen mit Eindrücken von dieser Karibikinsel, die noch weit über den Fußball hinausgehen. Also hört gerne da rein. Für diese Weltzeit war es das jetzt aber erstmal. Ich bin Katja Bigalke. Danke fürs Zuhören. Tschüss und macht's gut.